In dieser Woche liest Helmut Kraus in der Übersetzung von Ernst Wagner weitere 5 Folgen aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad, der vor 100 Jahren gestorben ist. In diesem Spätwerk haben wir es gleichermaßen mit einer Seemanns- wie mit einer Seelengeschichte zu tun, denn der Autor legt ja ein persönliches Erlebnis zugrunde, seine eigene Reise als Kapitän eines Segelschiffs in den Gewässern Südostasiens im Jahr 1888. Im Seemannsheim, wo sich der Ich-Erzähler einquartiert hat, ist ein ominöser Brief angekommen. Darin wird für ein in Bangkok liegendes Schiff aufgrund eines Todesfalls unverzüglich ein Kapitän gesucht. Und kein anderer als der Ich-Erzähler ist dafür ausersehen, was der Obersteward des Seemannsheims zunächst zu vereiteln sucht. Aber der ihm wohlwollende Kapitän Giles durchschaut die Intrige und der Ich-Erzähler macht sich auf zum Hafenamt. Dort regiert als höchste Autorität, als eine Art Vize-Neptun, Kapitän Alice, in dessen Amtsstube der Erzähler gerade eingetreten ist.
Das nächste, was ich zu sehen bekam, war der Schopf silberweißen Haares, der das glatte, rote Gesicht von Kapitän Alice krönte. Wenn es nicht so frisch ausgesehen hätte, würde man an einen bevorstehenden Schlaganfall geglaubt haben. Unser Vize-Neptun hatte keinen Kinnbart und es stand auch kein Dreizack irgendwo in der Ecke. Aber in der Hand hielt er eine Feder, die Amtsfeder, die weit mehr macht, als das Schwert hat, den Lauf des Schicksals der sich plagenden Menschen zu bestimmen. Als ich auf ihn zuschritt, warf er mir einen Blick über die Schulter zu. In seiner Reichweite angekommen, begrüßte er mich mit einem nervenzerrüttenden »Wo sind Sie die ganze Zeit bloß gewesen?« Da ihn das nichts anging, nahm ich nicht die geringste Notiz von seiner beißenden Bemerkung und sagte nur, ich hätte gehört, es würde ein Kapitän gesucht, und da es sich um ein Segelschiff handele, dachte ich, als alter Segelschiffsmann könnte ich mich bewerben. Er unterbrach mich. »Nun zum Teufel, Sie sind der richtige Mann für diesen Posten!« Und wenn sich 20 andere darum beworben hätten. Aber keine Bange, die haben alle Angst zuzugreifen, das ist es. Er war sehr verärgert. Ganz arglos sagte ich, so, meinen Sie? Warum denn, möchte ich wissen. Warum? Fauchte er. Angst vor den Segeln haben sie. Angst vor der weißen Mannschaft. Zu viel Krach, zu viel Arbeit. Alle viel zu lange hier draußen gewesen. Das gute Leben und Liegestühle behagen ihnen mehr. Da sitze ich nun mit dem Telegramm des Generalkonsuls vor mir und der einzige Mann, der für den Posten in Frage kommt, ist nirgendwo zu finden. Ich hatte schon den Verdacht, sie wollten sich auch drücken. Ich habe nicht lange gebraucht, um hierher zu kommen, bemerkte ich gelassen. Sie haben hier draußen doch einen guten Ruf, knurrte er wütend, ohne mich anzusehen. Es freut mich sehr, das von Ihnen zu hören, Herr Kapitän, sagte ich. Ja, aber Sie sind nicht da, wenn man Sie braucht. Das wissen Sie doch auch. Ihr Obersteward hätte es nicht gewagt, einen hier erteilten amtlichen Auftrag nicht auszuführen. Wo zum Teufel haben Sie bloß den ganzen Tag über gesteckt? Ich lächelte nur freundlich zu ihm herab, worauf er sich besann und mich bat, Platz zu nehmen. Dann erklärte er mir, der Führer eines britischen Schiffes sei in Bangkok gestorben und der dortige Generalkonsul habe ihn telegrafisch gebeten, einen geeigneten Mann zur Übernahme des Kommandos hinzuschicken. Offenbar hatte Kapitän Ellis von Anfang an mich dafür vorgesehen, obgleich seine Mitteilung an das Seemannsheim, um den Schein zu wahren, ganz allgemein gehalten war. Einen Vertrag für mich hatte er schon vorbereitet. Er gab ihn mir jetzt zur Durchsicht, und als ich ihn mit der Bemerkung zurückreichte, dass ich mit den Bedingungen einverstanden sei, unterschrieb ihn der Vize-Neptun, stempelte ihn eigenhändig, faltete ihn zweimal zusammen, es war ein Bogen blaues Kanzleipapier, und überreichte mir das Schriftstück. Eine Gabe von außerordentlicher Wirksamkeit. Denn als ich sie in die Tasche steckte, wurde mir ziemlich schwindelig. »Das ist Ihre Ernennung zum Kapitän«, sagte er mit einer gewissen Feierlichkeit. »Eine offizielle Ernennung, deren Bedingungen für Sie wie auch für den Reeder bindend sind. Nun, wann können Sie reiseklar sein?« Ich sagte, wenn nötig, könnte ich heute noch fahren. Mit größter Bereitwilligkeit nahm er mich beim Wort. Gegen 7 Uhr abends sollte der Dampfer Melita nach Bangkok auslaufen. Er würde den Kapitän offiziell bitten, mich als Passagier mitzunehmen und bis 10 Uhr auf mich zu warten. Dann erhob er sich von seinem Kontorsessel. Auch ich stand auf. Mir war ganz schwindlig, darüber bestand kein Zweifel. Und in den Gliedern fühlte ich eine Schwere, als wären sie größer geworden, seitdem ich mich auf diesen Stuhl gesetzt hatte. Mit einer Verbeugung verabschiedete ich mich. In Kapitän Ellis würdevollem Auftreten ging jetzt eine kaum wahrnehmbare Veränderung vor sich, so als hätte er den Dreizack des Vize-Neptuns beiseite gelegt. In Wirklichkeit war es aber nur seine Amtsfeder, die er beim Aufstehen hatte fallen lassen. Er schüttelte mir die Hand. »Ja, sehen Sie, nun sind Sie Ihr eigener Herr, ganz offiziell, auf meine Verantwortung.« Er begleitete mich tatsächlich bis zur Tür. Und wie weit schien sie mir entfernt. Ich ging wie in Fesseln, aber schließlich erreichten wir sie und ich öffnete sie mit dem Gefühl, es mit Traumerscheinungen zu tun zu haben. Im letzten Augenblick behauptete sich die Gemeinschaft der Seeleute, die stärker ist als alle Alters- und Rangunterschiede. In der Stimme des Kapitäns Ellis kam sie deutlich zur Geltung. »Leben Sie wohl und viel Glück«, sagte er so herzlich, dass ich ihm nur mit einem dankbaren Blick antworten konnte. Dann wandte ich mich um und ging hinaus. Ich habe ihn nie wiedergesehen. Noch hatte ich keine 3 Schritte dem Ausgang zugemacht, als ich eine raue, laute Befehlsstimme hinter mir hörte, die Stimme unseres Vize-Neptuns. Er sprach zu dem Oberhafenmeister, der sich, nachdem er mich hineingelassen, anscheinend dauernd in der Nähe der Tür aufgehalten hatte. »Herr, lassen Sie auf der Hafenbarkasse Dampf aufmachen, damit Sie heute Abend um 9:30 den Herrn Kapitän hier an Bord der Melita bringen kann.« Ich war erstaunt, wie verdutzt er's »Jawohl, Herr Kapitän« klang. Er lief mir voraus in den Treppenflur. Meine neue Würde war mir noch so fremd, dass ich mir gar nicht bewusst wurde, ich sei der Kapitän, dem diese letzte Liebenswürdigkeit galt. Es schien so, als wären mir plötzlich ein paar Flügel auf den Schultern gewachsen. Ich schwebte förmlich über den polierten Fußboden. Er war aber sehr beeindruckt. »Hören Sie«, rief er auf dem Vorplatz, während die malaiische Mannschaft der Hafenbarkasse umherstand und den Mann mit kalten Blicken musterte, um dessen Willen sie so lange im Dienst bleiben musste, und der sie von ihrem Kartenspiel, von ihren Mädchen oder ihren unschuldigen häuslichen Freuden abhielt. »Hören Sie, seine eigene Barkasse, was haben Sie nur mit ihm angestellt?« Er starrte mich voller ehrerbietiger Neugierde an. Ich war ganz verwirrt. »Hat er mich denn gemeint?« »Ich hatte nicht die geringste Ahnung«, stammelte ich. Er nickte mehrere Male. »Ja, und der letzte Mensch, der vor Ihnen mitfahren durfte, war ein Herzog. Was sagen Sie nun?« Ich glaube, er erwartete, dass ich auf der Stelle in Ohnmacht fallen würde. Doch ich hatte jetzt keine Zeit für Gefühlsausbrüche. Ich befand mich in einem solchen inneren Aufruhr, dass diese erschütternde Nachricht nichts mehr an meinem Zustand zu ändern vermochte. Mein siedendes Gehirn nahm diese Mitteilung wie ein Gefäß auf und trug sie nach einem kurzen, aber überschwänglichen Abschied von R. mit sich fort. Die Gunst der Großen umgibt den glücklichen Auserwählten stets mit einem Glorienschein. So fragte mich nun dieser vortreffliche Mann, ob er etwas für mich tun könne. Er kannte mich zwar nur vom Sehen, und er wusste, nie wieder würde er mir begegnen. Ich war ebenso wie die anderen Seeleute im Hafen für diesen Mann mit seiner künstlichen Überlegenheit des Schreiberlings gegenüber den Männern, die außerhalb der geheiligten Mauern der Amtsgebäude mit der Wirklichkeit kämpfen, nichts weiter als ein Gegenstand amtlicher Schreiben und auszufüllender Formulare. Wie Gespenster mussten wir ihm vorkommen. Bloße Sinnbilder, mit denen man in Büchern und großen Registern hin und her jongliert, ohne Gehirn und Muskeln und unruhige Gemüter, etwas, was kaum nützlich und entschieden minderwertig war. Und dieser Mann, man bedenke, die Bürozeit war vorbei, wollte wissen, ob er etwas für mich tun könne. Eigentlich hätte ich zu Tränen gerührt sein müssen. Allein der Gedanke kam mir nicht einmal. Es war eben nur ein weiteres Wunder an diesem Tage der Wunder. Ich trennte mich von ihm, als wäre er ein bloßes Sinnbild gewesen, und schwebte die Treppe hinunter. Ich schwebte durch das imposante Portal des Amtes hinaus und schwebte weiter entlang den Straßen. Ich gebrauche das Wort schweben statt fliegen, weil ich die deutliche Erinnerung habe, dass ich trotz des gewaltigen Auftriebs, den mir meine erwachte jugendliche Kraft verlieh, eine ziemliche gelassene Haltung bewahrte. Der bunten Menge weißer, brauner und gelber Männer, die hier draußen ihren Geschäften nachgingen, muss ich wohl als ein ganz ruhig und gesetzt dahinschreitender Mann erschienen sein. Doch was man gemeinhin als Geistesabwesenheit bezeichnet, hätte nicht im Entferntesten meinem Zustand entsprochen, diesem Gefühl des völligen, gleichsam absoluten Losgelöstseins von allem, was dieser Welt Gestalt und Farbe verleiht. Und doch erkannte ich plötzlich Hamilton. Ich erkannte ihn ganz mühelos, ohne dass es mir einen Schock versetzte, ohne dass ich stutzte. In seiner steifen, arroganten Würde schlenderte er auf das Hafenamt zu. Sein rotes Gesicht war schon von Weitem zu erkennen. Es glühte förmlich dort drüben auf der schattigen Seite der Straße. Er hatte mich ebenfalls erkannt. Irgendetwas, vielleicht geschah es aus unbewusst sprudelnder Laune, bewog mich dazu, ihm mit eleganter Geste zuzuwinken. Diese Geschmacklosigkeit passierte mir, ehe ich überhaupt wusste, dass ich ihrer fähig sein würde. Meine plötzliche Unverschämtheit traf ihn so sehr, dass er wie von einer Kugel getroffen zurückfuhr. Ich glaube wahrhaftig, er taumelte sogar, obgleich er, soweit ich es erkennen konnte, nicht gerade hinfiel. Im Augenblick war ich vorbei und wandte auch nicht den Kopf nach ihm um. Ich hatte schon seine Existenz vergessen. Die nächsten 10 Minuten hätten 10 Sekunden oder 10 Jahrhunderte sein können. So wenig war mir bewusst, was um mich her vorging. Rundumher hätten Menschen tot umfallen, Häuser einstürzen, Kanonenschüsse abgefeuert werden können. Nichts davon hätte ich bemerkt. Ich dachte nur, Donnerwetter, ich habe es erreicht. Es bedeutet die Führung eines Schiffes. Und ich war auf eine Art und Weise dazugekommen, wie ich es in meinen bescheidenen Tagträumen nicht vorhersehen konnte. Daran merkte ich, dass sich meine Fantasie bisher in ganz konventionellen Bahnen bewegt hatte und dass meine Hoffnungen immer farblos und grau gewesen sind. Einmal Kapitän zu werden, hatte ich mir immer als das Resultat einer langsamen Aufeinanderfolge von Beförderungen vorgestellt, und zwar im Dienste einer angesehenen Reederei, gewissermaßen als Belohnung für treue Dienste. Nun, treue Dienste, das war wohl selbstverständlich, leistete man schon sich selbst zuliebe, dem Schiff zuliebe und aus Liebe zu dem Beruf, den man sich gewählt hat, und nicht um der Belohnung willen. Es liegt etwas Abstoßendes in dem Gedanken an Belohnung. Und nun hatte ich meine Ernennung zum Kapitän tatsächlich in der Tasche. Das war eine unbestreitbare Tatsache, wenn es auch höchst unerwartet, über alle Träume hinausgehend, außerhalb aller vernünftigen Erwartungen und sogar trotz einer versteckten Intrige dazu gekommen war. Gewiss, es war eine wirkungsarme Intrige gewesen, aber sie erhöhte mein Gefühl, ein Wunder zu erleben, als ob eine höhere Macht als die prosaische Vermittlungsstelle einer kommerziellen Welt mich für dieses Schiff, das ich noch nicht kannte, ausersehen hätte. Ein ungewohntes Gefühl des Triumphes ergriff mich. Dieses Gefühl hätte ich nie empfunden, wenn ich 10 Jahre oder noch länger auf diese Stellung hingearbeitet hätte. Mir war ein wenig bange. Nur ruhig bleiben, sagte ich mir. Vor der Tür des Seemannsheimes schien dieser elende Oberststeward auf mich zu warten. Als sei er auf der obersten Treppenstufe angekettet, lief er dort hin und her. Ein jämmerlicher Köter. Er sah aus, als sei ihm seine Kehle zu ausgetrocknet, um bellen zu können. Ich muss leider gestehen, dass ich stehen blieb, ehe ich hineinging. Eine Revolution war in mir vorgegangen. Mit offenem Mund und atemlos wartete der Oberststeward, während ich ihn etwa eine halbe Minute lang ansah. »Sie dachten also, Sie könnten mir das alles vorenthalten«, sagte ich verächtlich. »Sie sagten doch, Sie gingen nach Hause«, winselte er mit kläglicher Stimme. »Das haben Sie doch gesagt, das haben Sie doch gesagt!« »Ich möchte nur wissen, was Kapitän Ellis zu dieser Ausrede sagen wird«, antwortete ich gedehnt mit unheilverkündender Stimme. Der Unterkiefer des Oberststewards zitterte die ganze Zeit über und seine Stimme klang wie das Meckern einer kranken Ziege. »Haben Sie mich verraten? Haben Sie mir meine Existenz genommen?« Weder sein Jammern noch seine lächerlichen Vermutungen vermochten mich freundlich zu stimmen. Es war das erste Mal, dass man versucht hatte, mir ernsthaften Schaden zuzufügen. Zumindest das erste Mal, dass ich dahinter gekommen war. Und ich war noch jung genug, noch zu sehr diesseits der Schattenlinie, um nicht über solche Dinge überrascht und empört zu sein. Unerbittlich ruhte mein Blick auf dem Kerl. Er sollte Qualen erdulden. Er schlug sich an die Stirn und ich ging in das Haus, bis in das Esszimmer, von seinem schrillen Kreischen verfolgt. »Ich habe ja immer gesagt, dass Sie noch mein Tod sein würden.« Das laute Geschrei war nicht nur bis an mein Ohr, sondern bis auf die Veranda gedrungen und brachte Kapitän Giles auf den Schauplatz. In seiner ganzen nüchternen Gediegenheit und Lebenserfahrung stand er vor mir in der Tür. Auf seiner Brust glitzerte die goldene Uhrkette. Die Hand hielt seine glimmende Pfeife umklammert. Herzlich streckte ich ihm die Hand entgegen, was ihn zu überraschen schien, aber schließlich erwiderte er die Begrüßung auch ganz herzlich, doch mit einem schwachen Lächeln der Überlegenheit des Erfahrenen, das meine Dankesworte wie mit einem Messer abschnitt. Ich glaube nicht, dass ich mehr als ein Wort herausbrachte. Und selbst dieses ließ mich, meinem erhitzten Gesicht nachzuurteilen, wie über eine schlechte Handlung schamrot werden. In einem Ton, dem ich einen möglichst gleichgültigen Klang zu geben versuchte, fragte ich verwundert, wie er es bloß fertiggebracht hätte, hinter das hinterhältige Spiel des Oberstewards zu kommen. Selbstgefällig murmelte er, dass es nur wenige Dinge in der Stadt gebe, die er nicht durchschaue. Und was dieses Haus betreffe, so habe er 10 Jahre mit Unterbrechungen darin gewohnt. Nichts, was darin geschah, konnte bisher seinem erfahrenen Blick entgehen. Das habe ihn gar keine Mühe gekostet. Nicht die geringste Mühe. Dann fragte er mich mit seiner ruhigen, etwas belegten Stimme, ob ich mich schon offiziell über den Streich des Oberstewards beschwert hätte. Ich sagte nein, ich hätte es noch nicht getan, obgleich es mir wirklich nicht an Gelegenheit dazu gefehlt hätte. Kapitän Ellis sei in äußerst lächerlicher Weise über mich hergefallen, weil ich nicht zur Stelle war, als man mich brauchte. Komischer alter Herr, warf Kapitän Giles ein. Und was haben Sie dazu gesagt? Ich sagte einfach, ich sei gleich hergekommen, als ich von seinem Brief hörte. Nichts weiter. Ich wollte dem Obersteward nicht schaden. Es wäre unter meiner Würde, solch ein Subjekt zu schädigen. Nein, ich habe mich nicht über ihn beschwert. Aber er denkt, glaube ich, dass ich es getan habe. Lassen Sie ihn denken, was er will. Er hat jedenfalls einen Schrecken bekommen, den er so bald nicht vergessen wird. Kapitän Ellis würde ihn im hohen Bogen an die Luft setzen. »Einen Augenblick«, warf Kapitän Giles ein und verließ mich plötzlich. Müde und abgespannt setzte ich mich hin. Aber ehe ich noch einen Gedanken fassen konnte, stand er schon wieder vor mir und murmelte, »Ich möchte entschuldigen, aber er habe gehen müssen, um den armen Kerl zu beruhigen.« Ich sah überrascht auf. In Wirklichkeit jedoch war mir alles ganz gleichgültig. Er erklärte, er habe den Steward der Länge nach mit dem Gesicht nach unten auf dem Rosshaarsofa liegend vorgefunden. Nun habe er sich aber wieder erholt. »Er wäre schon nicht vor Schreck gestorben«, sagte ich verächtlich. »Nein, aber er hätte eine zu große Dosis aus einer der kleinen Flaschen nehmen können, die er in seinem Zimmer hat«, entgegnete Kapitän Giles ernst. »Der verfluchte Narr hat schon einmal versucht, sich zu vergiften. Das ist jetzt ein paar Jahre her.« »Wirklich?«, sagte ich ganz ungerührt. »Jedenfalls wäre nicht viel an ihm verloren, scheint mir.« »Was das betrifft, so könnte man das von sehr vielen Menschen sagen.« »Übertreiben Sie nicht so«, protestierte ich, gereizt lächelnd. »Ich möchte nur wissen, was aus diesen Menschen hier werden würde, wenn Sie sich nicht mehr um sie kümmern, Kapitän Giles. An einem Nachmittag haben Sie mir eine Stellung als Kapitän verschafft und das Leben des Oberstewards gerettet, obwohl ich nicht verstehe, warum Sie sich so für uns beide interessieren.« Kapitän Giles verharrte einen Augenblick in Schweigen, dann sagte er ernst, »Er ist im Grunde kein schlechter Oberstewardt. Und auf jeden Fall versteht er es, einen guten Koch ausfindig zu machen und, was noch wichtiger ist, ihn auch zu halten, wenn er einen hat. Ich erinnere mich noch an die Köche, die wir vor seiner Zeit hier hatten.« Ich muss wohl eine unruhige Bewegung gemacht haben, denn er unterbrach sich und bat um Entschuldigung wegen seines Geredes und dass er mich so lange aufgehalten habe, wo ich doch zweifelsohne jede Minute brauche, um mich reiseklar zu machen. Was ich in Wirklichkeit brauchte, war nichts weiter als eine Weile allein zu sein. Ich ergriff also jetzt die sich mir bietende Gelegenheit dazu. Mein Schlafzimmer war ein ruhiger Zufluchtsort in einem anscheinend unbewohnten Flügel des Hauses. Da ich absolut nichts zu tun hatte, denn ich hatte meine Sachen gar nicht erst ausgepackt, setzte ich mich auf das Bett und überließ mich den Eindrücken der Stunde, den unerwarteten Eindrücken. Und zunächst wunderte ich mich über meinen Geisteszustand. Warum war ich nicht noch mehr erstaunt? Warum? Hier war ich nun, nachdem ich gewissermaßen im Handumdrehen zum Kapitän ernannt worden war. Und zwar nicht auf dem üblichen Wege, sondern mehr wie durch Zauberei. Eigentlich hätte ich vor Staunen vergehen müssen, aber ich tat es nicht. Es war mir wie den Menschen im Märchen. Nichts vermag sie in Erstaunen zu versetzen. Wenn sich ein Kürbis in eine glänzend ausstaffierte Galakutsche verwandelt, um Aschenbrödel auf einen Ball zu führen, entschlüpft ihr kein Laut des Erstaunens. Sie steigt ruhig ein und fährt fort, ihrem großen Glück entgegen. Kapitän Ellis, diese allerdings sehr grimmige Art von Fee, hatte ein Kommando aus der Schublade geholt, fast ebenso unerwartet, wie es im Märchen geschieht. Aber ein Kommando ist ein abstrakter Begriff, und es schien mir wie etwas weniger Wunderbares, bis mir plötzlich bewusst wurde, dass darin ja auch die konkrete Existenz eines Schiffes inbegriffen war. Ein Schiff. Mein Schiff. Mehr als irgendetwas anderes auf der Welt sollte es mir gehören, unter meinem Schutze stehen. Ein Gegenstand der Verantwortung und Hingabe. Dort wartete mein Schiff wie eine verzauberte Prinzessin auf mich, gefesselt, nicht imstande, sich zu rühren, zu leben, in die Welt hinaus zu gelangen, nicht eher, als bis ich käme. Ein Ruf war wie aus den Wolken zu mir gedrungen. Nichts hatte ich von seiner Existenz geahnt. Ich wusste nicht, wie es aussah, hatte kaum seinen Namen vernommen, und doch waren wir für eine gewisse Spanne unserer Zukunft unzertrennlich miteinander verbunden, um zusammen zu leben oder unterzugehen. Ein plötzliches Gefühl banger Ungeduld durchströmte meine Adern und gab mir ein solches Bewusstsein von der Intensität des Lebens, wie ich es nie vorher oder später empfunden habe. Ich erkannte plötzlich, wie sehr ich Seemann war, mit dem ganzen Herzen, mit ganzer Seele, und wie ich mich auch physisch ganz mit der See und dem Schiff verbunden fühlte, mit der See, der einzigen Welt, die zählte, und dem Schiff, diesem Prüfstein für Männlichkeit, Charakter, für Mut und Treue und für Liebe. Es war ein köstlicher, unvergleichlicher Augenblick, den ich erlebte. Ich sprang von meinem Platz auf und ging lange in meinem Zimmer auf und ab. Aber als ich dann in das Esszimmer eintrat, war ich wieder ganz gefasst. Nur konnte ich beim Abendbrot nichts essen.
Helmut Kraus mit einer weiteren Folge aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Eine Produktion des NDR, Regie Anna Hartwig. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Sie finden die Aufnahme auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Der Druck auf die Terrororganisation Hamas und auf Israel, sich auf eine Waffenruhe in Gaza zu einigen, ist weiter hoch. Wie die Chancen auf ein Abkommen stehen, dazu aus Tel Aviv Jan-Christoph Kitzler.
US-Außenminister Blinken wird deshalb heute in Israel erneut Gespräche unter anderem mit Premier Netanyahu führen. Dessen Büro hatte gestern jedoch eine Erklärung veröffentlicht, die nur wenig Kompromissbereitschaft erkennen lässt. Netanyahu wird auch von Kritikern in Israel vorgeworfen, mit immer neuen Forderungen einen Deal für eine Waffenruhe in Gaza zu verhindern. Dabei geht es unter anderem um die Kontrolle der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten und die Präsenz des israelischen Militärs in dem Küstenstreifen insgesamt. Netanyahu dürfte es aber auch um den Fortbestand seiner Regierungskoalition gehen. Seine rechtsextremen Koalitionspartner lehnen jedes Zugeständnis an die palästinensische Seite ab. Auch die Hamas hatte gestern eine Erklärung veröffentlicht, in der die Terrororganisation den neuesten Vorschlag ablehnt. Die Hamas hatte zur Verhandlungsrunde in Doha keine Delegation